Jetzt geht's los. Die Geschichte hinter der Geschichte. Passionszeit, Jesus, Christus. Ich will am Anfang mal ein wenig darstellen, wie ich dazu gekommen bin, um Sie auf diesen Weg mitzunehmen. Ich habe mich schon lange, lange Zeit mit dem Thema Adam und Eva beschäftigt. Und habe jetzt festgestellt, so vor 45 Jahren habe ich das erste Bild gemalt zu diesem Thema. Und es hat mich immer wieder beschäftigt, soweit, dass ich auch als Sozialpädagoge ganz tief in das Thema Mannsein in dieser Gesellschaft eingestiegen bin. Und irgendwie auf diesem Wege, nein, noch mal einen Schritt zurück, als Kind. Ich bin ja sozialistischer Staatsbürger geworden, ne, habe hier in der DDR gelebt, habe das nie groß in Frage gestellt, aber wenn ich krank war als Kind, habe ich die Bibel gelesen. Also meine Eltern waren auch sozialistisch materiell orientiert. Und für mich war diese Bibel immer wieder faszinierend. Gerade wenn ich krank war, habe ich gelesen, Alte Testament vor allem. Und dann gab es für mich ein großes Fragezeichen. Und zwar steht ja am Anfang, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und zwei Seiten weiter steht, Gott stellt fest, Adam ist alleine. Wir müssen ihm eine Gefährtin machen. Was war da passiert? Sind das zwei unterschiedliche Geschichten? Oder gibt es Zusammenhänge? Gibt es einen Bogen, der da nicht drin steht? Und vor zwei Jahren gab mir ein Freund einen Text. Das Scheitern des ersten Adams, hieß dieser Text von Kurt Poppe. Und als ich da reingelesen habe, begegnete mir ein Mann, der mir weitestgehend unbekannt war, Jakob Böhme. Jakob Böhme war Philosoph, Schuhmachermeister im 16., 17. Jahrhundert. Letztes Jahr war sein 400. Todestag, dies Jahr ist sein 450. Geburtstag. Und er war ein Visionär, ein Verfolgter auch, ein Behüteter. Jedenfalls ein Mann, der diese Brücke geschlagen hat, indem er diesen ersten Adam entwickelt hat. Oder ihm dieser erste Adam begegnet ist. Weil mit heutigen Worten könnte man sagen, das, was Böhme niedergeschrieben hat, hat er gechannelt. Ne? So, also es ist eine Vision, er hatte eine Vision, dann hat er viele Jahre darüber nachgedacht, konkret 12 Jahre, und dann hat er angefangen zu schreiben. Und zwar Aurora, Aufgang der Morgenröte. Ein wunderschönes Buch. Wunderschön, voller Bilder, voller sinnlicher Begriffe. Und so genial, dass Böhme auch 1613 dafür Schreibverbot bekam. Oder überhaupt Schreibverbot bekam. Er wurde nicht verbrannt. So könnte man auch sagen, das ist das Glück an der ganzen Geschichte. Er hat noch lange, lange weitergeschrieben. Und zu diesem ersten und zweiten Adam, und der zweite Adam ist dann der Christus, auch der taucht bei Böhme auf. Und in dem Zusammenhang ist mir dann letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, Rudolf Steiner begegnet, das heißt mit seinen Gedanken. Und mit einmal habe ich gemerkt, es gibt total geniale Verknüpfungen. Und warum begeistert mich das? Warum könnte es für uns alle interessant sein? Weil ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was in dieser Zeit passiert. Welche Bilder haben wir zum Beispiel von Gott? Welches Bild haben wir von uns selber? Ist Gott ein böser, strafender? Oder ist es die Liebe? Ich habe mich inzwischen entschieden, Letzteres anzunehmen und habe Ihnen mal ein wenig etwas oder habe Ihnen etwas mitgebracht, um sozusagen einen kleinen Beweis zu führen. Also der erste Beweis sind ja schon wir selber, ne? Als Menschen. Wir sind sozusagen die größte Schöpfung. Aber ich glaube, wir haben noch nicht ganz begriffen, was in uns steckt und was eigentlich unsere Aufgabe ist. Vielleicht kommen wir auch dazu heute noch. Aber um es Ihnen zu zeigen, Natur verschenkt sich einfach. Wir erleben es gerade. Bäume blühen aus sich heraus, da fragt keiner, wie viel Geld kriege ich dafür? Kriege ich irgendeine Pension oder kriege ich einen Urlaub? Nee, die verschenken sich einfach volle Kraft hinaus in die Natur. So ist Natur. Ja. Und dann gebe ich Ihnen jetzt hier mal zwei da lang. Nehmen Sie es in die Hand und geben Sie es mal weiter. Ich erzähle Ihnen gleich, was es ist. Auch so ein kleines Naturwunder. Lassen Sie es ruhig laufen. Das habe ich in meinem Atelier gefunden. Das sind die Puppenwiegen von wilden Bienen. Also Sie dürfen sich das wirklich so vorstellen, dass eine Biene, und da waren 10 solcher Kokons sozusagen zusammengebaut, vielleicht ist es eine, ich weiß es nicht, vielleicht waren es mehrere Bienen. Jedenfalls ist eine Biene geflogen, 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 das Maul voll oder die Pfoten, keine Ahnung, voll Erde und Lehm, um diese Kokons zu bauen, um ein Haus für ihre Nachkommen zu schaffen. In einem dieser Kokons finden sie auch noch sozusagen ein Wesen, was nicht geschlüpft ist. Auch das ist so eines dieser genialen Wunder, die wir immer wieder erleben können, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt laufen. In dem Zusammenhang, und da wir ja gerade Ostern haben, noch mal eine Frage, was ist das? Ein Ei. Was ist ein Ei? Ein Hühnerei. Und was ist ein Hühnerei? Das Kind eines Vogels. Eigentlich ist es das Kind eines Vogels, eines Huhns. Und wir Menschen haben uns aber angewöhnt, Dinge zu nehmen, ohne zu fragen, ob wir dürfen. Das dürfen wir uns immer wieder verdeutlichen, mit welcher Selbstverständlichkeit wir uns Dinge aneignen, industriell produzieren. Auch da darf uns Ostern ein wenig nachdenklich machen. Wir haben ja Tod und Auferstehung zu Ostern. Also das Sterben und die Auferstehung. Oft wird die Auferstehung vergessen. Aber Ostern ist das Fest, wo auch das gefeiert werden darf. Fangen wir an. Das war jetzt die Vorrede. Fangen wir an mit dem ersten und dem zweiten Adam. Und die Geschichte beginnt hier. Da. Was ist da? Ja, das Nichts. Es geht nämlich mit dem Nichts los. Und dieses Nichts war eben nicht nur Nichts, da gab es Ideen, Gedanken. Am Anfang war das Nichts. Und jetzt komme ich zu Böhmes Weltsicht, weil aus diesem Nichts, oder das, was Böhme als Gott bezeichnet, reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es hat keinen Anfang, es hat kein Ende. Man kann es sich als Kreis vorstellen, aber das ist für mich auch nicht stimmig. Oder als eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, weil auch da gibt es Enden rundherum. Diese Schlange ist ein Körper, aber Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für uns schlecht vorstellbar, genauso wie wir das Nichts uns nicht vorstellen können. Und da sagt Böhme, okay, wir sind halt begrenzt, wir Menschen. Wir können nur begrenzt wahrnehmen mit unseren Sinnen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserer Zunge, mit unserer Nase, mit unserer Haut. Viele Tiere können bestimmte Dinge viel, viel besser als wir, aber wir haben etwas, was die Tiere nicht haben. Oder viele Tiere nicht. Was wissen wir schon wirklich über die Tiere? Fantasie, Bewusstsein. Und aber das ist weit, weit hin. Wir gehen jetzt nochmal weit, weit, weit zurück in das Nichts. Und da ich damit gerechnet habe, dass ein paar Kinder da sind und Böhme ein Mensch ist, der in Bildern spricht, auch ich ein Mensch bin, der in Bildern denkt und arbeitet und sich die Welt vorstellt, Fangen wir damit an. Das ist Gott. Das heißt zwar, macht ihr kein Bild von Gott, aber irgendwie müssen wir ja klarkommen mit dieser Welt. Und was hier nochmal sichtbar ist, Böhme hat 7 Quellkräfte beschrieben, aus denen alles entstanden ist. Also in diesem Nichts war als erstes eine Kraft, die alles zusammengezogen hat. Und dann entstand als zweites eine süße Kraft. Das dritte war die Bitterkeit, und die Bitterkeit, die schuf Formen und Freude. Es war ein Jubilieren, als die Bitterkeit entstand. Und als viertes kam die Hitze dazu. Und dadurch entstanden diese Formen, diese Pflanzen, die Tiere. Nein, so weit sind sie noch nicht. Das stimmt noch nicht. Also es entstehen so die Urformen sozusagen. Und dann kommt als fünftes die Liebe Gottes dazu. Und das ist wichtig im Zusammenhang mit dem, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Weil am Anfang hatte Gott festgestellt, ich sage das jetzt mal so lapidar und kindlich, so langweilig hier. Bin hier so alleine. Ich möchte nicht alleine sein. Und dann schuf er 3 Engelreiche. Auch aus 7 Quellkräften gestaltet. Alle 3. Uriel, Gabriel und Luzifer. Der schönste, also Luzifer, oder wir stellen uns ja den Teufel immer als so ein hinkendes, stinkendes Wesen vor. Aber schwefelstinkend. Luzifer war der Hellste. Luzifer war der Schönste. Und er ist immer noch der Hellste und Schönste. Und er kriegt uns immer noch über diese Brillanz, dieses Leuchten, die Verblendung, sag ich mal. Darüber kriegt er uns immer noch. Und weil Luzifer der Schönste war, hat er beschlossen, ich stelle mich gegen den Vater und die Mutter, wenn wir Gott als Vater und Mutter bezeichnen wollen, wenn wir sie darauf reduzieren, sie darauf reduzieren wollen. Wie können wir schon Gott beschreiben? Jedenfalls, Luzifer sagt, ich kann das, was ihr gemacht habt, viel, viel besser. Und da beginnen seine Quellkräfte zu brennen, zu leuchten, und was dabei passiert, ist etwas, was uns die Sache möglicherweise erklärt, mit der wir jetzt gerade zu tun haben. Weil als Luzifer so hell brennt, verbrennt er die Liebe Gottes in sich. Das süße Quellwasser verbrennt. Und Luzifer hat jetzt sozusagen keine 7 Quellkräfte wie alle anderen, sondern nur noch 6. Und damit passt er nicht mehr in dieses System. Und Luzifer, es heißt immer, Luzifer wird aus dem Himmel geworfen. Ich glaube, er ist einfach herausgefallen, weil er anders geworden ist. Er hatte sich gegen Gott gestellt und die Liebe verbrannt, und damit passt er nicht mehr in dieses System. Das ist in dem Zusammenhang nochmal wichtig zu wissen, also die Liebe gehörte von Anfang an dazu. Aber Luzifer hat sie verbrannt. Und dann wirkt eben auch die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit. Weil Gott schafft in diesem Moment die Erde. Die gab es vorher nicht. Erst in dem Moment, als Luzifer aus dem Nichts in das, ich sag mal, absolute Nichts fällt, schafft Gott die Erde. Und Mutter Gaia fängt diesen Luzifer auf. Und mit der Entstehung der Erde ist das luziferische Prinzip in dieser Erde enthalten. In allem gibt es die Erde als Liebendes, aber auch dieses luziferische Prinzip. Neid, Zorn, Eifersucht, Punkt, Punkt, Punkt. Wie kann das weitergehen oder wie geht es weiter? Weil als Luzifer sozusagen aus seinem Fürstenreich stürzt und die Engel, die er auch gegen Gott aufgewiegelt hat, mitnimmt und alle auf die Erde stürzen, daraus könnte man jetzt schlussfolgern, das sind wir. Ne? Wir sind sozusagen mit Luzifer auf die Erde gestürzt. Denkt Gott, naja, ich habe jetzt drei Engelreiche geschaffen und in dem einen ist ein Loch, das muss gefüllt werden. Und dann schafft er Adam. Und damit sind wir bei der ersten Stelle in der Genesis sozusagen, weil Gott schuf den ersten Adam als Mann und Frau. Dieses Wesen Adam war ein geistiges Wesen und war ganzheitlich. Er hatte Mann und Frau in sich, wobei das damals überhaupt keine Rolle spielt. Er war ein ganzheitliches Wesen. Er hatte die gleiche Schöpferkraft wie Gott, er konnte durch die Elemente gehen, er hatte drei Augen, er musste nicht schlafen. Und dieser Adam, das ist eben diese Stelle in der Bibel, geschaffen als Mann und Frau. Dieser Adam bekommt die Aufgabe, die Tiere zu benennen von Gott. Und die Tiere zu benennen bedeutet, da in diesem Nichts, in dieser geistigen Welt gibt es Wesenheiten. Und wenn diese Wesenheiten einen Namen bekommen, dann kriegen sie auch eine Form. Und in dem Zusammenhang beschließt Adam, Materie zu werden. Adam, dieser ganzheitliche Adam, will sozusagen aus der geistigen Welt auf die Erde. Und als er sich entschließt, Materie zu werden, da sagt der weibliche Anteil, die weibliche Weisheit in ihm, mein Alter, ich komme nicht mit in die Materie. Ich bleibe hier in der geistigen Welt. Mach, was du willst. Ich bleibe hier. Ich komme nicht mit auf die Erde. Und Sophia verlässt ihn. Und dann ist Adam alleine. Dieses Wesen Adam, er hat keinen weiblichen Anteil mehr. Und deswegen sagt Gott, jetzt müssen wir ihm eine Gefährtin machen. Das ist sozusagen der Bogen, den Böhme mit seinem ersten Adam schlägt. Und wir alle wissen, die Geschichte geht weiter. Wobei Adam hat in diesem Zusammenhang noch keine Knochen, keine Muskeln. Er ist doch nicht so wie wir. Also kann auch Gott keine Rippe aus ihm rausmachen und daraus eine Frau schaffen. Weil das Tragische an der ganzen Geschichte oder das Bezeichnende an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass dieses Bild, dass die Frau aus dem Mann geschaffen wurde, auch in verschiedenen Kulturen dazu genutzt wird, sozusagen die Frau abzuwerten. Ne? Du bist aus dem Mann geschaffen, ein kleines Stückchen aus ihm. Luther hat in seiner ersten Übersetzung dieses Wesen, was uns als Eva bekannt ist, als Männin bezeichnet. Also dieses Wesen Adam, das ist mir schon lange, lange, sagen wir mal deutlich oder bewusst, ist geteilt worden in zwei Wesen. In zwei gleichwertige Wesen, Adam und nennen wir sie Eva. Und Luzifer, der ist ja nicht blöd. Der ist Luzifer und der sagt doch nicht, ich lasse euch doch nicht auf meinen Thron, ihr Wesen da. Und Böhme beschreibt etwas, was für mich neu war, was ich aber spannend finde. Als Adam sich entscheidet, auf die Erde zu kommen, in dem Moment erst entsteht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja doch. Und Luzifer schickt die Schlange. Gott hat gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen, weil ihr sonst sterbt. Aber die Schlange sagt, ach, glaubt dem alten Mann nicht. Esst von den Früchten und ihr werdet genauso klug sein wie Gott. Eva ist neugierig. Vielleicht lebensfroh, nicht so gehorsam wie Adam. Und deswegen isst sie von diesen Früchten, neugierig auf das Leben. Und als Adam merkt, Eva fällt nicht gleich tot um, auch da isst er von diesen Früchten. Ich finde das schon ein spannendes Bild. Was hat das mit uns zu tun, ne? Mit uns Männern? Weil das nächste ist ja, Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Ne? Wo sind wir Männer? Ne? Mit wie viel Kraft stehen wir in dieser Welt? In diesem Punkt, 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 dürft ihr gerne weiterspinnen. Aber diese Frage finde ich interessant, weil diese Frage auch eine große Berechtigung hat in dem Moment. Als Adam und Eva nämlich von dieser Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse essen, da fallen sie aus dem Paradies. Als die Menschen erkennen, was ist gut, was ist böse, oder sich anmaßen, da zu unterscheiden, da fallen sie aus dem Paradies. Sie werden Materie, sie kriegen Knochen, Muskeln, Geschlechtsorgane. Und deshalb schämen sie sich. Vorher waren sie nicht so. Und sie fallen aus dem Himmel, sie fallen aus dem Paradies, sie fallen aus der geistigen Welt. Und deswegen ist dieser allmächtige Gott schon auf der richtigen Seite, auf der richtigen Spur, als er Adam fragt, wo bist du? Weil Adam ist nicht mehr im Himmel, nicht mehr in der geistigen Welt, ebenso Eva nicht. Nun ja, und dann kommt, ich sag mal, zumindest steht das ja alles so in der Bibel, die man, glaube ich, auch an bestimmten Stellen hinterfragen darf, weil an der Stelle verrät Adam Eva schon wieder. Ja? Adam, wo bist du? Und hast du von den Früchten gegessen? Nein, 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 Eva war es, sie war diejenige, die gesagt hat, iss. Ja? Nun ja, wir dürfen lernen. Genau, aber das finde ich das Spannende an der ganzen Geschichte und die Frage ist, was bedeutet das alles? Was hat das zu tun mit uns? Und an der Stelle ist mir, wie gesagt, Rudolf Steiner begegnet, weil Rudolf Steiner beschreibt ja die Menschheit in einer Entwicklung, wo verschiedene Zeitalter, Saturn, Sonne, Mond und als viertes die Erde entstanden ist. Und zwischendurch verschwindet der Mensch immer wieder in die geistige Ebene. Er entwickelt bestimmte Körper in sich. Und das vierte, als die Erde entsteht, bekommt der Mensch die Aufgabe, sein Ich zu entwickeln. So beschreibt es Rudolf Steiner. Und an der Stelle habe ich gemerkt, boah, genial. An der Stelle treffen sich Böhme und Steiner mit ihren Gedanken. Weil in dem Moment, wo Adam sich entscheidet, Materie zu werden, schafft Gott die Erde. Und als Adam sich entscheidet, Materie zu werden, könnte man es so sehen, dass er sagt, ich will ein Ich bekommen. Ich will ich sein. Ich stelle mich gegen Gott. Ich will mich selbst erfahren. Ich will wissen, wer bin ich. Ich will meine Erfahrungen machen. Und da kommt diese Gedankenwelt von Steiner und Böhme zusammen. Das ist inzwischen so meine Überzeugung. Es sind keine strafenden Handlungen geschehen. Es sind immer wieder Entscheidungen gefallen von Luzifer, von Adam. die sich entschieden haben, ja, gegen Gott zu handeln, aber für sich zu stehen. Und in dem Moment, wo Adam sich entscheidet, mit Eva zusammen in die Materie zu gehen, da fallen sie aus dem Paradies. Da muss auch kein Engel mehr kommen, der sie hinauswirft. Sie sind einfach draußen, möglicherweise ganz bewusst oder bewusst unbewusst. Und dann heißt es, macht euch die Erde untertan. Und das haben wir möglicherweise komplett falsch verstanden. Weil ein guter König, eine gute Königin dient dem Volk. Es frisst das Volk nicht auf. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir verstehen dürfen, dass wir als Menschen den Auftrag bekommen haben, zu dienen. Macht euch die Erde untertan, heißt nicht, zerstört sie, sondern bringt eure Weisheit, euer Bewusstsein, eure Kreativität in diese Schöpfung, erhaltet sie. An der Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt, weil ich will ja noch zum Jesus, zum Christus kommen. Das waren jetzt so 3 Millionen Jahre. Ja, Märchen sind zu schnell erzählt. Geschichten sind zu schnell erzählt. Die Zeit, das Leben, die Entwicklung dauert Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Millionen Jahre. Nee, nicht möglicherweise, ja. Machen wir jetzt einen Sprung, weil der erste Adam ist aus dem Himmel gefallen und der Thron von Luzifer ist immer noch unbesetzt. Und an der Stelle tritt Ich Bin ins Leben. Yes, sui. Also ich kann Französisch nicht so wirklich, aber ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Yes, sui. Also das heißt, dieses Französische oder diese beiden französischen Worte unterscheiden sich von dem Namen Jesus nur durch ein I. Ja, also je und dann su, i, es. Ich bin. Jesus. Jesus als ein Mensch, der, wir feiern es zu Ostern, ans Kreuz genagelt wird und dann aufersteht, der zwischendurch heilt, ganz viel Heilung in die Welt bringt. Wie geht das? Was passiert da? Oder was ist passiert in dieser Geschichte? Weil es gibt ja auch immer, oder was heißt in der Bibel, nur ein paar Bruchstücke über die Jugend von Jesus. Und an der Stelle hat mir, sage ich mal, das Sehen, das Wissen, das Weitergeben von Rudolf Steiner weitergeholfen. Weil Rudolf Steiner beschreibt zwei Jesusknaben. Wer sich da ein bisschen auskennt, es gibt das Lukas-Evangelium und es gibt das Matthäus-Evangelium. Und oft oder normalerweise wird es so betrachtet, als sei es eine Geschichte, die von verschiedenen Seiten betrachtet wird. Doch wenn man da genau reinliest, dann gibt es ziemlich grundsätzliche Unterschiede. Bei Lukas erscheint der Engel der Maria. Bei Matthäus erscheint der Engel dem Josef. Bei Lukas wird Maria schwanger durch den Geist. Das ist das, was bei beiden das Gleiche ist. Oder das, was bei beiden Geschichten gleich ist, dass es eine Maria gibt, einen Josef, und Maria sozusagen ein Kind Gottes in sich trägt. Das ist bei beiden Geschichten gleich. Aber in der einen Geschichte wird Jesus in einem Haus geboren, in seinem Zuhause. Und dann kommt die Nachricht, dass Herodes erfahren hat, der König der Juden ist geboren worden. Und alle Kinder, 1 bis 2 Jahre, sollen getötet werden. Daraufhin fliehen Maria und Josef nach Ägypten. Und jetzt bringe ich gerade die Geschichten durcheinander, merke ich. Hättest du mir doch nochmal durchlesen sollen. Also, genau, und in der ersten Geschichte bei Lukas gibt es die Aufforderung zur Volkszählung. Und da geht sozusagen, oder reisen Josef und Maria nach Bethlehem. Die Stadt ist rappelvoll, es gibt keinen Platz mehr für eine hochschwangere Frau. Aber Natur ist Natur und Maria kann nicht sagen. Dann sag's mir. Nee, das habe ich jetzt gerade falsch gezerrt. Also es gibt die zweite, also Matthäus, bei Matthäus wird das Kind im Haus geboren und dann kommt die Nachricht, dass alle 1- bis 2-jährigen Knaben getötet werden sollen, daraufhin fliehen die nach Ägypten. So, das ist die Matthäus-Variante. Und da kommen auch die Könige in das Haus und huldigen dem Kind. Und diese Könige, dann spinne ich jetzt die Geschichte mal weiter, danke. Und an dieser Geschichte kommen sozusagen die drei Könige, huldigen dem Kind. Und Herodes hatte ihnen den Auftrag gegeben, sagt mir, wo ist dieses Kind, ich will ihm huldigen. Aber diese drei Könige erfahren, dass durch einen Engel, dass Herodes dieses Kind töten will. Und dann ziehen sie oder kehren sie eben nicht mehr zurück zu Herodes, sondern gehen in die Welt. Und daraufhin wird Herodes wütend und befiehlt, die Kinder zu töten. Und daraufhin fliehen Maria und Josef mit dem Kind nach Ägypten. Und als Herodes gestorben ist, kehren sie wieder zurück. Beim Lukas ist diese Geschichte halt anders. Da ist diese Volkszählung und Maria, Josef ziehen nach Bethlehem und dort bekommt Maria ihr Kind. Und dann gibt es Hirten auf einem Feld, die sehen einen Engel, der ihnen mitteilt, dass der Heiland geboren wurde. Und danach sehen sie noch die himmlischen Heerscharen. Und dann laufen diese Hirten, suchen das Kind, finden es in einem Stall oder in einer Höhle und erzählen, was sie erlebt haben. Und nach 8 Tagen oder 9 wird dieses Kind getauft. Es bekommt den, nee, nicht getauft, es wird beschnitten und bekommt den Namen Jesus. Und nach 40 Tagen wird es Gott geweiht. Weil nach jüdischer Tradition muss der erstgeborene männliche Nachkommen Gott geweiht werden. Und Maria, Josef gehen mit diesem Jesuskind in den Tempel. Und da begegnet ihnen ein alter Mann, der zu weinen beginnt, und weil er den Heiland gesehen hat und sagt, nun darf ich zufrieden sterben. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ich habe es jetzt leider etwas durcheinander gehauen, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, wo die Unterschiede liegen. Das heißt, wenn man das liest und wahrnimmt, was in den Geschichten steht, haben die Hirten und die Könige niemals gemeinsam an einer Krippe gesessen. Es ist augenscheinlich sichtbar. Ja. Und Rudolf Steiner mit seiner seherischen Fähigkeit auch sozusagen in die Akasha-Chronik zu blicken und daraus zu erkennen, was passiert ist, sagt, diese beiden Jesuskinder haben ganz unterschiedliche Eigenschaften gehabt. Und zwar, dieses Jesuskind was bei Lukas beschrieben ist, ist ein Wesen voller Liebe. In dieses Kind, sagt Steiner, ist eine Seele eingezogen, eine unberührte Seele, die noch niemals mit Luzifer, mit Ahriman, mit den Menschen zu tun hatte. Die so rein, dass sie wirklich voller Liebe ist, aber mit diesen Kulturgütern, die die Menschen entwickelt haben, nichts anfangen kann. Und Steiner sagt, auch das, was diese himmlischen Heerscharen waren, ist der Geist Buddhas gewesen. Also in dieses eine Kind zieht diese Religion ein, diese Weltsicht des Mitgefühls und des Blickens nach innen, weil der Buddhismus ist eine Religion, die nach innen blickt. Also dieses Kind, dieses Jesuskind, dieser Jesusknabe bei Lukas, trägt die Liebe in sich, eine ganz tiefe, reine Liebe. Der andere Jesusknabe, der bei Matthäus beschrieben wird, da sagt Steiner, dass in dieses Kind die Weisheit, das Wissen von Zarathustra eingezogen ist. Also des Begründers der persischen Kultur. Mit einer ganz großen Weisheit. Das heißt, es gab einen Knaben voller Liebe und es gab einen Knaben voller Weisheit, voll Wissen auch. Und in der Bibel ist ja Stille oder wird nichts mehr erzählt über Jesus bis zu seinem 12. Lebensjahr. Da heißt es, dass die Eltern, ich weiß jetzt nicht genau wohin, gewandert sind, um ihre Pflichten sozusagen zu erfüllen und Jesus im Tempel sitzt und mit den Schriftgelehrten spricht. Ja. Also einer dieser Jesusknaben sozusagen hat plötzlich eine große, große Weisheit. Und plötzlich sage ich, weil es ist dieses Kind. Dieses Kind bei Lukas, was voller Liebe ist und plötzlich mit den Schriftgelehrten redet. Was zu einem ganz großen Erstaunen führt, zu einem Nichtverstehen. Und Steiner beschreibt es in der Art und Weise, dass sozusagen dieses Zarathustra-Ich, was in dem zweiten Jesusknaben war, in diesen Jesusknaben bei Lukas sozusagen eingezogen ist. Und damit entstand ein Wesen, ein Mensch in einer einzigartigen Art und Weise, mit der Liebe des Buddhas, und mit der Weisheit des Zarathustra. Es gibt Bilder im Mittelalter, wo das gezeigt wird auch, wo Maria mit zwei Kindern da sitzt. Und oft wird das zweite Kind als Johannes der Täufer interpretiert. Aber es gibt auch Darstellungen, wo man sehr klar sieht, dass dieses zweite Kind, weil es stirbt dann, ne, ohne dass die Existenz dieses Zarathustra-Ichs kann es nicht mehr leben. Dieses Kind stirbt und davon gibt es Bilder, wie dieses Kind zum Beispiel aus dem Bildraum geht und alle blicken ihm nach. Das heißt, aus diesen beiden Knaben ist ein Knabe geworden, ein Wesen, das diese große, große oder dieser besondere Mensch geworden ist. Und dieser besondere Mensch, Jesus, entwickelt sich weiter. Er geht in die Welt als Handwerker und macht verschiedene Erfahrungen. Er macht, Steiner beschreibt so drei besondere Erfahrungen. Zum einen erlebt dieser Mensch, Jesus, dass die Juden selber keinen Kontakt mehr bekommen zu ihren Göttern oder zu ihrem Gott. Ihre Rituale, ihre Gottesdienste verbinden die Menschen und die Götter nicht mehr. Das Gleiche erlebt er bei den Heiden, wobei nicht klar beschrieben wird, wer sind diese Heiden zum Beispiel. Das heißt, auch die Heiden schaffen mit ihren Ritualen, mit ihren Gottesdiensten keine Verbindung mehr zu den Göttern. Und das Dritte ist, dass Jesus zu den Essenern kommt und auch da erlebt, dass die Menschen, die auf der Suche sind, alleingelassen werden. Die Essener sind eine Gruppe von Menschen, die sich mit bestimmten Ritualen reinhalten. aber damit auch sozusagen die Auseinandersetzung mit Luzifer und mit Ahriman scheuen. Und das erschüttert Jesus in seiner besonderen Art und Weise, in einer ganz tiefen Art und Weise sozusagen. Und dann erzählt er irgendwann mal das, was er in sich trägt, diesen Schmerz, erzählt er seiner Stiefmutter. Seine Mutter ist schon, da war er glaube ich 12, gestorben. Und diese beiden Familien, die haben sich dann zusammengetan. Ja? Also Jesus als 30-Jähriger, kurz bevor er zum Jordan geht, erzählt seiner Mutter seine Schmerzen, das, was er erfahren hat, seine Leiden, in einer Art und Weise, dass es auch aus ihm herausgeht. Also dieses Leiden, diese Schmerzen, diese Erfahrung verlassen ihn. Und danach ist Jesus sozusagen leer. In einer Art und Weise, dass die Menschen, die ihn kennen, an den Wahnsinn glauben. Und dann, in dieser Leere, geht Jesus zum Jordan. Und dort wird er getauft durch Johannes den Täufer. Und dort sagt Gott, du bist mein Sohn. Er sagt, du bist mein Sohn. Und was in diesem Moment passiert ist, dass Christus, dieser Sonnengott, der auch von den Persern, von Zarathustra sozusagen verehrt wurde, in dieses Wesen Jesus einzieht, in diesen Menschen Jesus. Und dann wirkt Jesus noch 3 Jahre lang. Und dieser Gott Christus verkörpert sich immer mehr. Also ich kann mir das gut vorstellen, ein Gott sozusagen, riesengroß, der eine lange Zeit braucht, eher in so einen Winzling wie einen Menschen hineinpasst. Aber das geschieht. Und als Jesus dann zu Ostern, wir feiern es zu Ostern, ans Kreuz genagelt wird und stirbt, da stirbt der Körper, da stirbt dieser Mensch, Jesus. Aber der Christus als die verkörperte Liebe, als dieser Sonnengott, er kommt auf die Erde. Er inkarniert sich in der Aura der Erde. Er ist da seit diesem Zeitpunkt. Und das sind jetzt nochmal so ein paar Gedanken von meiner Seite. Diese Erfahrungen, die Jesus machte, dass die Juden nicht mehr an ihre Götter herankommen, dass die Heiden nicht mehr herankommen. Das kann ich so interpretieren, dass sozusagen die Götter selber die Türen zugemacht haben, die Verbindungen geschlossen haben, damit wir als Menschen zu uns kommen. Dass wir nicht immer wieder zu Mutter und Vater rennen, sag mir mal, was ich machen soll. Ne? Und Christus, dieser Sonnengott, er hat genau das Gegenteil gemacht. Die anderen Götter haben sich sozusagen ihre Tore verschlossen, möglicherweise wirklich ganz absichtsvoll. Und Christus hat sich entschieden, das Gegenteil zu machen. Er ist zu den Menschen gegangen. Er hat die Liebe zu den Menschen gebracht. Und jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, wer sind wir? Und Böhme sagt, wir haben Himmel und Hölle in uns. Wir sind göttliche Wesen. Und wir dürfen immer wieder entscheiden, für welches Reich, in welchem Reich wir wirksam werden wollen. Also Himmel und Hölle ist keine Jenseitsfrage, sondern eine Diesseitsfrage. Und wir erleben es gerade immer wieder. Luzifer, Ahriman, die werben für sich, die trommeln, kriegen Informationen. Jesus ist einfach da. der manipuliert nicht. Denn eins ist Gott, dieser göttlichen Liebe, sage ich mal, und Christus wichtig, uns den freien Willen zu lassen. Und das ist unsere Herausforderung als Menschen. Wir brauchen uns nur für die Liebe entscheiden. Mehr nicht. Mehr nicht. Genau. An der Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie gerne. Entweder jetzt hier gleich oder wenn Sie eine andere Meinung haben. Wir können gerne darüber reden. Aber ich würde an der Stelle erstmal einen Punkt machen. Ein wenig Musik und dann... Vorher mache ich das Gerät jetzt aus, weil diese Stahltrommel zu viel Krach macht.